Miles Davis. Miles Davis war fraglos einer der bedeutendsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. 1991 ist er verstorben, der Trompeter, Komponist, Bandleader. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Und so ist es an der Zeit, nach seiner Bedeutung zu fragen, an ihn zu erinnern. Vor kurzem hat der Musikjournalist Stefan Henz eine umfassende Miles Davis-Biografie herausgebracht, der er auch ein Motto von Hans Eisler vorangestellt hat. Wer nur von Musik etwas versteht, versteht auch davon nichts. Ich habe vorhin mit Stefan Henz gesprochen. Herr Henz, ein berühmtes Zitat von Hans Eisler ist das. Inwiefern passt das zu Miles Davis oder zu Ihnen?
Wahrscheinlich passt es zu jedem. Also wenn wir es mal auf Miles Davis projizieren, dieses Zitat, dann ist Davis ja einer der bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Dass er so großartig sein konnte in seiner Kreativität, hängt damit zusammen, dass er auch einer von den Musikern war, die sehr viel mehr verstanden haben als nur die Musik. Er hat sich spärlich dazu geäußert, aber Miles Davis ist jemand, der schon von Familien wegen eine ausgezeichnete Bildung hatte, nicht so sehr offiziell, sondern tatsächlich, weil in der Familie auch viel geredet wurde, traditionell. Manchmal war es auch unschön, was geredet wurde, manchmal war es auch gewalttätig, was getan wurde, aber es war eine Familie, die nicht einfach nur Verhältnisse erduldet hat, sondern in der man auch darüber nachgedacht hat, wie man die Verhältnisse verändern kann. Das heißt, das steht immer im Anfang, man muss sie sich genau angucken.
Das heißt, die Welt war eigentlich in seiner Musik anwesend. Ne? Da gibt es ja auch ein anderes berühmtes Zitat von Miles Davis selbst. Spiele nicht, was in den Noten steht, spiele, was nicht in den Noten steht. Was ich immer so verstanden habe, wie es gibt mehr als nur in Anführungszeichen die Musik und nur in Anführungszeichen die Musik, sondern die Welt muss enthalten sein. Verstehe ich das richtig?
Ich würde mich der Interpretation nicht sperren, würde ich sofort unterschreiben.
In welcher Welt hat sich Miles Davis als Schwarzer, mit großem S, schwarzer Musiker befunden? Zum Ende seines Lebens hin war eine Legende, klar, aber wie war denn der Weg bis dahin?
Der war kurvenreich. Er war der Weg von einem privilegierten, begüterten jungen Schwarzen zu einem privilegierten, begüterten älteren Schwarzen, der durch diverse Abstürze und diverse Höhenflüge strukturiert wurde, die teilweise einfach mit der Musik zusammenhängen. Höhenflüge, die damit zusammenhängen, dass er in Europa zum ersten Mal erlebt hat, dass ein Schwarzer auch ein Mensch ist, den man als Mensch akzeptieren kann und der eben nicht nur das ist, sondern gleichzeitig auch ein gefragter Liebespartner ist. Und das war eine neue Erfahrung für Miles Davis in dieser Zeit, die er als, er war da 23 gerade, als er nach Paris kam. Das hatte er tatsächlich so noch nicht kennengelernt in den USA. Weiß man das vielleicht als Schwarzer erstmal noch gar nicht, dass man selbstverständlich mit den Sartres und Beauvoirs dieser Welt sprechen kann,
in der Bar sitzen kann. Ja, das erinnert an das, was James Baldwin ja erlebt hat, ne? In Paris zum Beispiel, in Frankreich zum Beispiel. Wie hat er selbst sich gesehen? Hat er sich gesehen als ein Kämpfer für Gleichberechtigung, für Bürgerrechte? War er Teil der Bürgerrechtsbewegung und hat sich da vorne an der ersten Front gesehen?
Er hat sich bestimmt als Kämpfer der afroamerikanischen Bevölkerung gesehen, vor allem wenn sie Miles Davis hieß, und war schon jemand, der sehr im Grunde sein Interessen sehr selbstbezogen verfolgt hat. Also er ist keiner, der sich in einer schwarzen Organisation organisiert hätte. Er ist keiner, der für Demonstrationen mobilisiert hätte. Er ist keiner, der überhaupt an den Zusammenschluss zum Erreichen gesamthumanistischer Ziele geglaubt hätte. Er war jemand, der sehr stark darauf fokussiert war, mein Ding ist die Musik und darin bin ich auch auf eine Art ziemlich allein.
Interessanterweise lautet ja ein Urteil gegenüber der Musik von Miles Davis nach seinem Ableben, dass er in seinem letzten Lebensjahrzehnt eigentlich zu nah an der Popmusik gewesen sei. Also, dass er als Jazzmusiker dann nicht mehr innovativ gewesen sei wie früher oder revolutionär gewesen sei. Wie sehen Sie das? Gibt es da zwei Lebenswelten von Miles Davis, der frühe und der alte?
Es gibt sicherlich mehrere Lebenswelten von Miles Davis und es gibt mehrere Inkarnationen des Wortes Jazz. Und in diesem Vorwurf, das, was du machst, ist ja gar kein Jazz mehr, steckt eigentlich schon die ganze Kritik, die man an dem Wort Jazz haben kann, drin. Denn das setzt ja voraus, dass der Jazz eine irgendwie abgegrenzte Spielweise von Musik sei, wo man sagen kann, dies ist Jazz und also legitim und dies ist nicht Jazz und also nicht legitim. Und der Vorwurf, du machst keinen Jazz mehr, ist ja quasi ein Vorwurf, du verrätst den Wert der Musik an sich. Und das lehnt er aus gutem Grund sehr, sehr ab. Er hat einfach die Musik gespielt, die ihn interessiert hat. Und ob das dann Jazz genannt wurde, das war ihm eigentlich vollkommen Schnuppe.
Ja. Wo steht er heute? Also welche Bedeutung kann man Miles Davis heute geben?
Also Miles Davis ist eben in diesem Drang zum immer weiterentwickeln, ist er eigentlich ein Vertreter der klassischen Moderne. Also er ist jemand, der den Fortschrittsglauben der Moderne ausdrückt. Also es gibt eine Verbesserung dadurch, dass man immer weitermacht, dass man neue Experimente anstellt und neue Entdeckungen macht. Das ist eigentlich eins der Fundamente, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und das wird gerne übersehen, weil Musik zum großen Teil quasi als nutzenbringendes Element benutzt wird. Aber ihm war es wichtig, die Musik als Musik weiterzuentwickeln und dann mal zu schauen, was man damit macht.
Nun ist ja heute bekannt geworden, dass Sonny Rollins gestorben ist, im Alter von 95 Jahren, in Woodstock im Bundesstaat New York. Einer der einflussreichsten Jazz-Saxophonisten überhaupt. Ne? Miles Davis hat mal über Sonny Rollins gesagt, der sei der größte Tenorsaxophonist aller Zeiten. Würden Sie sich da anschließen?
Nein, natürlich nicht. Ich schließe mich nie an, wenn es um größte irgendwas von irgendwas geht. Wo ich mich anschließen würde, wäre zu sagen, Sonny Rollins war ein super toller Saxophonist. Miles hat lange damit geplant, Sonny Rollins in seine Band zu integrieren. Es kam dann nicht dauerhaft dazu, weil Rollins dann irgendwann auch auf der Droge war und nicht verfügbar. Und dann hat Miles Davis John Coltrane, einen anderen der größten Saxophonisten der Weltgeschichte, entdeckt. Aber Sonny Rollins war halt einer von denen, die in den 50er Jahren das verkörpert haben, was Miles Davis in Saxophonisten gesucht hat. Da war Sonny Rollins eben einfach einer seiner Traumpartner immer gewesen.
Ja. Stefan Hens, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Der Musikjournalist Stefan Hens zum Schluss über Sonny Rollins und eigentlich über Miles Davis, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Das Buch von Stefan Hens heißt Miles Davis, Sound eines Lebens, ist vor kurzem, vor 3 Monaten, im Reklam Verlag erschienen und im Buchhandel für 32 Euro. Und noch ein Hörtipp, wir hatten am Sonntag hier bei uns auf Radio 3 eine Sendung, 100 Jahre Miles Davis, So What? Miles Davis zum 100. Geburtstag, so heißt die, zu hören auch auf unserer Internetseite radio3.de.